Herzlich willkommen zu den Geldgesprächen presented by drei Banken Generali Investment Gesellschaft im Rahmen der Super Me Sundays. Mein Name ist Christian Drastil und ich freue mich riesig auf diese neue Serie. In Season 1 zunächst mit 10 Folgen. Den Beginn macht eine Crossover-Folge mit den Kollegen von Ziemlich gut veranlagt. Das sind Rüdiger Landgraf von Kronehit und Robert Kledorfer vom Kurier. Da ich gemischtes Hack liebe, Podcast-Fans werden wissen, wovon ich spreche, ist dies mein Lieblings-Buddy-Podcast zu Finanzthemen in stets gleicher Besetzung mit forterzählten Themen. Die Einladung von Rüdiger und Robert, mal einen Dreier zu machen, habe ich gerne angenommen. Wir sprechen im Grunde über fast alle Asset-Klassen und mir werden Tipps rausgelockt, die ich sonst nie geben würde im eigenen Podcast-Kino. Auch Rüdiger und Robert outen sich, dies tun sie aber sowieso gerne und immer wieder. Genau deswegen mag ich ihren Podcast auch so. Bitte achtet auch unbedingt auf den Abspann und los geht's.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, ich verrate dir ein Geheimnis, ich bin gar nicht hier. Ich bin jetzt gerade wahrscheinlich entweder in Mexiko oder in Costa Rica, aber ich tue einfach so, als wäre ich da, weil ich es vorher mit dem Robert aufgezeichnet habe. Hallo lieber Robert.
Hallo lieber Rüdiger.
Und heute sind wir nicht nur zu zweit im Studio, wir sind zu dritt. Und wer unser Surprise-Gast ist, werden wir dir gleich erzählen.
Sie hören den Kurier.
The first rule of an investment is don't lose. And the second rule of an investment is don't forget the first rule.
Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit.
Liebe Anlegerin, liebe Anleger, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt. Von mir aus dem schönen, ich glaube Mexiko wird es wahrscheinlich sein. Und wer ist bei mir natürlich? Robert Rivian Kledorfer. Rivian darf man auch nicht mehr sagen. Es wird ja immer mit der politischen Korrektheit immer schlimmer. Unser Hörer hat uns geschrieben, diese Rivian-Gags sind langsam fad. Ich finde es persönlich nicht, ja. Aber schreibt uns.
Wir werden auch darüber mit unserem Gast reden, nämlich heute zu Gast hier im Studio, Christian Drastil. Herzlich willkommen.
Wuhu! Grüß dich, Rüdiger. Grüß dich, Robert. Ich bin jetzt eigentlich enttäuscht, dass ich das bin. Ich war total gespannt, wer der Überraschungsgast ist. Aber okay, ich bin
es. Naja, für dich war es keine Überraschung, ja. Das ist irgendwie klar.
Das haben wir vorbesprochen, gell?
Aber Christian, stell dich doch vielleicht selbst ein bisschen vor für alle, die dich nicht kennen.
Christian Drastil, ich bin selber auch Podcast-Kollege von euch beiden. Ich kenne jede Folge. Ich habe euch seit Anfang gehört. Das ist jetzt mein Lieblingspodcast. Podcast. Ja, wirklich. Ich muss das auch herleiten. Ganz
und
kurz.
Warum? Also, wenn du schon sowas Kritisches sagst, warum?
Na, nicht, weil ich da bin, sondern weil ihr eigentlich das macht, was ich mir unter dem Börse-Podcast als alter Börsianer vorstelle. Tut, ihr redet über den Markt und nicht monothematisch über irgendein Produkt, sondern ihr sagt es mal Woche für Woche, was an der Börse passiert ist, auch international, und wie ihr das erlebt habt und wie ihr euch dabei fühlt. Mal geht's gut, mal geht's weniger gut, und das taugt mir einfach. So wie als Fußballfan einfach möchte ich auch nicht Theorie haben, sondern wie ist das Match gestern gelaufen.
Ne? Ja, und auf, glaube ich, einfache, aber doch verständliche Art und Weise erklärt. Ne?
Gelingt euch.
Vielen Dank, vielen Dank. Ja, Christian, ich war ja auch bei dir schon im Podcast. Erzähl uns mal ein bisschen über deinen Podcast.
Ja, das ist ein Sammelsurium meines Lebens. Der heißt Audio CD.at, Wiener Börse, Sport, Musik und mehr. CD steht für meine Initialen. Christian Drastil. Der hat sich jetzt viermal umbenannt, so bleibt er jetzt. Und ich mache in der Woche circa 20 Podcasts, weil das irgendwie jetzt meine Medienheimat geworden ist als Quereinsteiger. Bin eigentlich eher aus dem Bankwesen gekommen, wollte mal Tennisspieler werden und irgendwie im Journalismus gelandet, eher in der Geschäftsführer, heute dann von Wirtschaftsblatt Online. Und da muss man halt irgendwann einmal auch irgendwas sagen, schreiben. Und schreiben hat mir eigentlich nie so getaugt und sagen war eigentlich immer viel einfacher, weil Play, Record und Tschüss, Pause-Taste darf ich nicht machen, da mache ich Fehler. Und so ist der Podcast entstanden. Ich schaue jetzt seit 831 Handelstagen ohne Unterbrechung täglich in die Wiener Börse rein zum Mittag. Habe ich einen Rechner offen, sehe mir die Kurse an und rede drüber, was meine Kolleginnen im Börsenbrief so schreiben, und ich tue ein bisschen drüber rappen, halt irgendwie noch mit Senior-Inputs und so weiter. Sportwoche ist mein großes Anliegen als Eigentümer der Sportwoche jetzt, ja. Und dann habe ich noch die Börse-People-Serie, wo unter anderem sensationelle Gäste wie du zu Gast waren.
Oh, vielen Dank.
Mir riesig Spaß macht, 380 Folgen jetzt dreimal in der Woche gesendet. Und das ist für mich überhaupt das Leibendste, weil ich die Leute alle treffen kann, die ich immer treffen wollte, und die kommen noch dazu alle zu mir.
Und auch ein großer Zugriff bei diesen Börse People, weil da lernt man wirklich viel über die Leute auch wirklich kennen. Ich habe mir auch ein paar angehört und das ist wirklich sensationell. Ja.
Auch was du gesagt hast zum Beispiel,
danke,
das
hätte man
nicht
gewusst.
Ne? Ja, nein, es macht Spaß und es sind auch diese Sachen, sagt ja Robert Kledorfer, Kurier, das weiß ich schon, aber dann diese Figurenzeichnungen, dieser Soft-Content, einfach dieser Party-Talk, was man halt lernt über die Leute.
Ja, aber was hast du denn gelernt über den Robert, was ich noch nicht weiß?
Du, das darf ich nicht sagen.
Welche Folge? Sag einfach die Nummer der Folge.
Das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber du kannst das gerne in den Shownotes verlinken. War eine sehr gute Folge. Ich kann mich erinnern, es war schon ziemlich finster da und der Robert war sicherlich im ersten Drittel meiner Gäste zu Gast. Aber der Robert verschwimmt mir in der Wahrnehmung, weil ich euch ja täglich oder wöchentlich höre. Nein, wirklich. Deswegen habe ich eine aktuellere Wahrnehmung und da habe ich jetzt die Wahrnehmung, dass er wie ich keine Stop-Loss setzt.
Ja, das ist richtig.
Dazu werden wir auch noch kommen.
Es wird alles ausgesessen.
Ja, wir stehen jetzt hier irgendwie.
Richtig, ne? Ja. Aber große Bewunderung, dass du täglich über die Wiener Börse was zu berichten weißt. Ihr wisst ja, ihr lieben Hörer da draußen, dass ich jetzt durchaus der Wiener Börse offen gegenüber bin, aber du findest wirklich jeden Tag was Interessantes. Das ist sehr bemerkenswert und vor allem, dass du auch die Zeit dafür hast. Gehst du nie auf Urlaub?
Ich nehme die Aufnahme mit in den Urlaub. Also ich habe mein Leben so gerichtet, dass ich eigentlich fast jeden Nachmittag auf Urlaub bin. Wenn das jetzt nicht gesendet wird, darf ich gar nicht sagen. Ja. Ich gehe am Nachmittag spazieren oder laufen oder so.
Ja, das ist ja legitim. Ne?
Nein, und ich habe es um mein Leben so herum gebastelt, dass ich sage, das ist auch gar nicht so magic. So wie ein Sportreporter. Ich kann über ein fades 0-0 genauso reden wie über ein heiß packendes 3-3. Irgendwas gibt es immer zum Sagen. Ja, ich schaue mir die Kurse an und rede halt drüber.
Fein, fein. Kriegst du von der Wiener Börse auch irgendwas? Anerkennung, Lob oder?
Du, Anerkennung und Lob, ja.
Okay.
Sonst könnte ich noch ein Hallo, lieber Christoph.
Aber okay. Gut.
Ja. Aber du hast ja vorher auch erzählt, und das hat mich sehr fasziniert, du bist der Mensch, der an der Wiener Börse in den letzten Jahren wirklich Geld verdient hat.
Naja, Geld verdient. Also ich habe ein Wikifolio, da lässt sich die Sache messen und demzufolge. Ja. Und da gibt es jetzt so eine 80% plus in den vergangenen 10 Jahren. Ist okay.
Das ist super, ja.
Aber da bin ich halt auch letztendlich derjenige, der sagt, das ist mein Wikifolio, ist ein bisschen meine journalistische Visitenkarte. Ja, ich traue mich, dass ich bin da breit gestreut. Privat gehe ich viel mehr Risiko und da geht auch einiges daneben. Aber in der öffentlichen Veranlagung schaut super aus. Wobei ich auch Wikifolios habe, die nicht Wiener Börse als Thema haben und die performen doppelt so gut. Also es wäre schon mehr möglich gewesen, wenn man nicht ausschließlich auf die Wiener Börse setzt. Und das ist sicherlich auch falsch. Dieses Signal mag ich nicht geben, aber ich spreche halt ausschließlich über die Wiener Börse, weil da habe ich was zu sagen, während dem international gibt es bessere.
Na, ich finde das ja auch gut, das ist ja auch eine gewisse Marktlücke, weil über DAX oder über die US-Börsen redet eh Gott und die Welt und die Wiener Börse.
Oder ihr zum Beispiel.
Oder wir, ja, richtig. Ich versuche ja auch immer die Wiener Börse hier in dem Podcast immer wieder zu bringen.
Ja, das ist wirklich anständig von dir.
Ja, aber es ist halt meistens in den letzten Monaten immer irgendwie negativ behaftet gewesen.
Es fällt einem nicht leicht, so extrem
positiv zu sein. Ja, und damit meine ich jetzt nicht nur zwingend Kurse, sondern auch die Umstände, ja. Auch den, was generell den Finanzplatz Österreich betrifft, ne. Also, da sind wir auch bei dem Thema Besteuerung zum
Beispiel. Wir sind kein politischer Podcast, wie wir immer wieder sagen. Also, ich sag's immer, wenn du dann wieder deine.
Ja, man kommt einfach nicht drum rum, ne.
Letztens hatten wir sogar
den Habeck mit seiner absurden Idee der Besteuerung von Kapitalerträgen.
Sozialversicherung.
Sozialversicherung, ja.
Also. Ist zumindest kein Österreicher, aber ich glaube, er würde gerne Nachahmer finden.
Ich glaube, er hätte das sicher Nachahmer sofort. Das haben wir erwähnt, ja.
Ja, und auch da haben wir die Frage gestellt, wo würde Robert Kledorfer das Geld herholen? Und darauf hat er noch nichts gesagt, aber das wird schon.
Ach, ich finde die Idee jetzt von den Krankenversicherungsbeiträgen erhöhen für Pensionisten, finde ich schon okay.
Ja, das wird für die FPÖ interessant werden, weil ich bilde mir ein, dass sie das anders dargestellt haben während der Wahl.
Aber egal, da kommen
jetzt. Die eine Verwaltungsreform einfordern, da hört da ja gar keiner.
Das Wort haben wir schon oft gesagt und es gibt ein einziges Bundesland, das eine Verwaltungsreform wirklich umgesetzt hat, das war die Steiermark mit dem Ergebnis, dass sie den Landeshauptmann abgesetzt haben. Also das hat die Lust anderer Politiker darauf wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig gesteigert.
Stimmt, aber das führt jetzt alles ein bisschen zu
weit weg. Egal, führt zu weit weg. Bleiben wir bei der Wiener Börse. Ich meine, wer, wenn nicht du, würdest wissen, wo sollte man da reingehen? Was wären jetzt an der Wiener Börse Dinge, wo du sagst, no, da kann man sich ein bisschen was trauen?
Also er fängt gleich einmal mit der schwierigsten Frage an. Ja.
Selbstverständlich.
Nein, man muss ja sagen, wir sind am Tag, wo wir jetzt aufnehmen, durchaus in Reach zum All-Time High beim ATX Total Return.
Ja.
Der mit den Dividenden und der keine Steuern zahlt, also der für einen Privatanleger unmöglich zu replizieren ist. Mhm. Dieses High wurde gemacht durch die Bankaktien, ausschließlich fast. Und da geht schon noch ein bisschen was, glaube ich, wenn man diese Aktien weiternimmt. Ich persönlich glaube auch ein bisschen an eine Sektorrotation. Die ist jetzt sehr mutig, die Aussage hin zu den Nebenwerten sogar. Man sieht jetzt auch, die Umsätze an der Wiener Börse gehen total zurück. Es werden mehr Nebenwerte wieder gekauft. Firmen, die wirklich gekillt worden sind, weil sie in keinem Index mehr drinnen waren. Ich möchte jetzt nicht martialisch reden oder so, aber wenn du heutzutage indexfernes Unternehmen bist, kein ETF dich anschaut, du nicht mal im ATX drinnen bist, dann bist du einfach abverkauft worden und hast keine Aktienumsätze mehr gehabt und da ist eine Spirale nach unten gegangen. Und diese Werte, die kommen jetzt schön langsam wieder seit Jahresbeginn. Das geht zu Lasten der Umsätze, aber in Summe glaube ich, dass es ein bisschen weg von den Banken ein bisschen eine breitere Bewegung sein wird. Und ja, das ist die Hoffnung, dass sich zumindest das Umfeld nicht weiter verschlechtert im Markt. Wir sind eh ganz unten, das ist ein guter Start.
Also Werte, wo es fundamental deutlich besser aussieht als der aktuelle Börsenkurs.
Genau, wenn ihnen halt die Luft nicht ausgeht. Da also gibt es auch ein paar böse Überraschungen in den vergangenen Quartalen.
Aber du bist quasi der Art Austro Buffett, du schaust auf die Fundamentalbewertung.
Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber im Grunde bin ich mehr der Austro Buffett als die Austro Cassie Wood.
Ja, verständlich. Ja. Welchen Titel würde dir da einfallen konkret? Also kannst du uns einen sagen?
Jetzt kommt sicher die total überraschende Antwort, weil es eigentlich Widerspruch ist zu dem, was ich sage. Mir gefällt momentan die OMV sehr gut.
Als kleiner Nebenwert?
Als kleiner Nebenwert, international natürlich. Ja,
ja klar. Ich bin ja mehr hier der OMV-Bescher, muss ich sagen. Und war auch nicht so
unwichtig. Aber die Überraschung ist gut, das ist ein schönes Thema. Sehr gut,
ja. Die Versicherer qualmen auch gut und die Zykelgaster, die klassischen Zykelgaster. Ja. Eine Palfinger zum Beispiel hat viel richtig gemacht.
Aber was ist das Schöne an der OMV-Aktie?
Also ich meine, würde mich jetzt auch interessieren.
Wir haben die Beauty noch nicht entdeckt, aber...
Sie ist in einer permanenten Metamorphose, hat sich eigentlich aus der Öffentlichkeitsarbeit und der Kapitalmarktarbeit, was jetzt der uns Normalsterbliche betrifft, vollkommen zurückgezogen.
Ja, richtig. Ja.
Also
ja,
unfassbar sie spricht nicht mehr mit uns. Ja. Hallo OMV.
Ja, hallo Herr Stern, falls Sie uns hören. Hallo.
Genau, hallo. Aber ich glaube schon, dass diese Bewertung, die die Aktie jetzt hat und letztendlich auch die Ertragskraft nach wie vor da ist. Und ich glaube, das ist schon ein Play, den man mal taktisch aufsammeln kann.
Aber okay. Wird das nochmal was mit dieser Fusion Abu Dhabi und so weiter? Ich meine, hört man auch nichts mehr.
Das wäre natürlich ein Kicker, man hört gar nichts mehr, weil die sprechen ja nicht mehr mit uns.
Richtig, aber man hört auch aus dem arabischen Raum nichts mehr dazu.
Ja, genau. Nein, ich glaube eigentlich nicht mehr so richtig.
Ich auch nicht, ja.
Wobei ich aber sagen muss, die ÖBAG generell, die macht das jetzt viel besser als früher. Das liegt nicht nur, aber sehr wohl auch am neuen Management dort. Die machen das brav für den Staat. Ja.
Nein, da kann man nichts sagen. Ja.
Genauso wie die Bundesfinanzierungsagentur, die jetzt wieder 6,5 Milliarden platziert, vor kurzem erst Ende Jänner, um den Zeitstempel irgendwie nicht zu verletzen. Also die haben ein verdammt gutes Timing irgendwie, wann sie Anleihen rausfetzen, mit welcher Laufzeit und so weiter.
Ja, ja.
Also
nein, da kann man nichts sagen. Das sehe ich auch so. Das haben die ganz gut im Griff. Ja aber wenn ihr den Börse-Podcast dann gehört habt, dann gibt es auch schon frische OMV-Zahlen.
Genau.
Und die werden dann schon interessant.
Wunderbar, da freuen wir uns ja alle drauf. Ja, wir sind bei der OMV. Also ich fand das mit der Metamorphose ein
herrlicher Satz.
Ist noch nicht beendet, glaube ich. Ne?
Wie Ovid bereits geschrieben hat, die Metamorphosen können auch länger dauern. Mussten wir schon in der Schule übersetzen. Gut, also OMV, aber jetzt mal so einen Nebenwert, so einen kleineren.
Also Palfinger ist ja nicht wirklich sehr groß zum Beispiel.
Okay,
ja. Wenn man jetzt schaut, dass seit Jahresbeginn im DAX die Automobilwerte wieder gekommen sind, dann kann ich mir durchaus auch vorstellen, Risikohinweis pur, dass eine Polytech wieder Chancen hat bei der aktuellen Bewertung, also Nebenwert pur. Aber als Zulieferer natürlich, wenn man sagt, dass in Deutschland nicht diese Welt untergeht, diese Branche, dann kann ich mir bei der Polytech bei tiefen Zweierkursen, ich wiederhole meine Risikohinweise, ihr macht es eh auch immer
natürlich,
dazu.
Ja.
Und es ist auch immer eine Frage der Gewichtung. Ja. Und natürlich ist das jetzt keine 50% auf Polytech-Empfehlung, sondern ich mische sie stärker bei als früher in meinem Wikifolio.
Okay.
Und mehrere so kleinere Nebenwerte, eine Euro-Telesites zum Beispiel.
Ja.
Die war zum Beispiel eine Story als Abspaltung von der Telekom Austria, hat sie 2023 kein Mensch gebraucht, weil schon die Telekom ein kleiner Nebenwert ist international. Dann hast du diese Stücke zusätzlich zugeteilt bekommen als Abspaltung und als Fondsmanager musstest du die rauskicken, weil sie zu klein war.
Ja.
Du hast Fondsmanager-Richtlinien und sagst, okay, da kriegst du jetzt ein Ding eingebucht, das darfst du gar nicht haben, weil es zu klein ist, musst das rausfetzen. Und das war ein guter Kauf. Und die haben jetzt letztendlich ganz still und heimlich, auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit fast, aber gute Arbeit getan und sind, glaube ich, Ende Jänner jetzt auf All-Time-High, so um die 5,5 herum.
Na bitte.
Gefällt man weiterhin noch sehr gut.
Mhm. Sehr gut. Ich habe dem Rüdiger eine Aktie ins Portfolio gelegt. Das haben wir vor längerer Zeit mal gemacht. Du hast mir die chinesische Schrottaktie gekauft.
Ja,
und ich
genau, das habe ich ja nicht live. Nicht nur eine.
Ja,
5.000
ja.
Habe ich dir gekauft.
Ja, ja.
Ich soll ein guter wieder, Mensch bin
ich. Ihr seid verdammt schauen. Gut zueinander und ich muss mich noch kurz beschweren. Und ich habe noch in meinem eigenen Podcast in 830 Folgen noch nicht so viele Empfehlungen gegeben wie jetzt in 5 Minuten.
Ja. Also, lass mal sehen. Großartig, ja. Genau. Ja. Und ich habe dem Rüdiger Wolftank gekauft.
Wolftank?
Ja.
Genau. Und nicht mehr Adisa, sondern die Group, wie es jetzt heißt.
Ja. Und wie geht's dir, wenn sie schon
ist,
mir gehört?
Sie ist leicht im Minus, seit meinem Kauf, also für dich gekauft.
Danke.
War eh nur ein Stück.
Es war ein Geschenk.
Hast du da einen Gratis-Call, dass du das nehmen kannst, wieder wenn es steigt oder so?
Nein, habe ich nicht.
Ja. Tibio Danae et dona ferentis, du weißt. Ich fürchte, die Griechen, auch wenn sie Geschenke bringen, das trojanische Pferd.
Naja.
Man kennt das ja alles.
Wahnsinn,
Ovid
und
Co. Naja, man muss ein bisschen, muss ein bisschen angeben mit der humanistischen Bildung an dieser Stelle. Kommen wir aber mal weg aus Österreich. Ich weiß, das fällt euch beiden sehr schwer. Ihr mögt Österreich so gerne. Das ist ein schönes Land auch zum Skifahren und eine Börse gibt's auch. Alles gut. Aber wo sonst, wenn in Österreich, kann man Geld anlegen? Also können überall, ne? Aber wo würdet ihr Geld anlegen?
Na, von mir wissen es die Hörer. Für das,
und von dir wissen es die Hörer. Ja, also ich bin sicherlich in den USA immer wieder dabei. Ich muss sagen, ich habe die Magnificent Seven weitgehend verpasst durch viel zu geringe Gewichtung, gebe ich zu. Das gleiche gilt für Krypto, aber da habe ich ein schönes Zertifikat von einem Schweizer Emittenten, der darauf gesetzt hat, dass man einfach ein Bitcoin-Long-Zertifikat hat und bin froh, dass ich das habe. Ansonsten, ja, bin ich eigentlich ein Anleger, der außerhalb Österreichs kaum Stockpicking betreibt, sondern die klassische Sparplanlogik spielt und dies gerne zum Beispiel in Europa über eine andere Geschichte als die ursprünglichen ETF-Sparpläne, sondern da gibt es zum Beispiel einen Sparplan 6 von einem österreichischen Emittenten, der veranlagt in Bonuszertifikate als Sparplan auf den Eurostoxx 50. Das heißt, du kaufst nicht nur den Eurostoxx 50, sondern noch mit einer Bonusstruktur drüber, also einer Seitwärtsrendite, und der wird dann alle 5 Jahre verlängert und so weiter. Das ist eine ganz geile Veranlagung, gefällt mir gut.
Und Risikohinweis. Die ist gut aufgegangen?
Die ist super aufgegangen, die habe ich gekauft, seitdem es das gibt quasi. Ja. Und ist so eine Nische, wo ich denke, das ist noch einmal toller für die Sparpläne. Denn was bei den Sparplänen natürlich super funktioniert, wenn jedes beide Dip zu einem beide, sorry, fucking Dip wird und du kannst eh jedes Dip kaufen, weil es wieder steigt, dann ist Sparplan natürlich das Beste und so weiter. Wenn es aber mal eine Zeit lang über 5-6 Jahre nach unten geht, dann werden die Leute andere Vehikel, und da bin ich irgendwie zu konservativ gewesen und habe sicherlich im Vergleich zu anderen Investoren in den vergangenen Jahren einiges liegen gelassen, weil ich nicht so der Long-Only bin, sondern als alter Optionen-Guy immer irgendwelche Strukturen suche, wie die Bonuszertifikate, wo man Seitwärtsrendite auch reinnimmt. Nur dann hast halt nach oben nicht das volle Play dabei.
Ja, das ist ein bisschen ein Ausgleich nach oben und nach unten, aber ja. Warum nicht? Warum nicht? Ja.
Also ich liebe Bonuszertifikate.
Okay.
Na, ich glaube, ich habe ganz großer Toast drauf.
Okay. Ja. Ich glaube, ich habe 2 Zertifikate mal gekauft und es ging beides irgendwie daneben, diese Wetten. Ich glaube, das eins war so ein Basket, so ein typischer.
Das ist der Klassiker. Wenn der eins daneben geht, haut's da die ganze Struktur zusammen. Haben die Emittenten in der Zwischenzeit auch weitgehend zurückgezogen?
Ja.
Solche Sachen.
Ich glaube, sobald nur einmal du das gekauft hast, es ging daneben, kaufst du das nie wieder. Ja. Und das sind, glaube ich, viele irgendwie drauf. Da eingefahren einfach. Und
das tut mir gerade bei dir leid, weil du kennst dich aus und ich darf auch Beirat im Zertifikateforum Austria sein.
Ah, sehr gut. Ja.
Und da geht es genau um diese Dinge, weil Zertifikat, ich kann damit, wenn ich überzeugt bin, dass Rivian steigt, zum Beispiel mit maximalen Hebel Turbo-Zertifikate kaufen und das geht auf wie Totalverlust auf der Gegenseite.
Ist genau.
Ja. Aber ich kann auch Risiko rausnehmen mit den Veranlagungen. Ich kann mich absichern, ich kann einfach Puts kaufen, nicht spekulativ, sondern protective, weil ich einfach den Index long habe und mich dann mit Puts absichern über solche Sachen. Also da ist noch so viel im Detail, dass es das Zertifikat eigentlich gar nicht gibt, sondern nur als Idee einer Produktform, wo halt nicht nur das Underlying, also ein Index, eine Aktie, ein Rohstoff da ist, sondern auch Optionskomponenten. Das klingt fürchterlich kompliziert, aber wenn man mal tiefer reinkippt, nimmt das Risiko raus.
Mhm. Ja. Wenn du auch in den USA investierst, Hast du dich mittels Zertifikaten dollarmäßig abgesichert, Wechselkurs, oder sagst du einfach, es kommt, wie es kommt?
Es kommt, wie es kommt, und ja, also da habe ich nie irgendetwas gemacht. Da kenne ich noch die Spesen als alter Bankmitarbeiter, was das in the long run dann auch alles kostet, wenn man sich da immer wieder absichert. Ja.
Also macht keinen Spaß.
Absicherung kostet Geld.
Ja, ja, klar. Ja. Klar.
So und wie Inflationsschutz, ja, genau. Ne? Das genau, kostet ja auch immer viel. Ja.
Nein, ich sichere mich nicht ab. Kaufe aber keine wilderen Währungen als den Dollar.
Hm. Gut. Ich muss auch sagen, es hat auch schon wildere Turbulenzen im Verhältnis zum Euro gegeben als in den letzten Monaten.
Wenn ihr die Antwort auf die Frage nach meinen größten Verlusten ever war, beide Tipp bei griechischen Banken.
Okay. Das war jetzt.
Das war halt absolutes Risiko, ne? Also, ja.
Ja, habe ich auch. Ich habe griechische Staatsanleihen gehabt und habe auch beide Tipp gemacht und habe auch innerhalb von, glaube ich, 3 Wochen da nicht viel reingesteckt, aber für die 3.000 Euro ungefähr 60% verloren in 3 Wochen. Ja. Und es wäre auch nicht mehr gut geworden, weil es war genau die eine, die wirklich nicht mehr bezahlt wurde. Das war wirklich super, ja, weil alle davor wurden irgendwie so Bailout, geht schon, geben wir Geld rein. Ja. Anscheinend hatte diese Anleihe zu wenig Stück bei der BNP Paribas draußen oder sonst irgendwo. Das heißt, die eine musste nicht gerettet werden. Tja, das war halt Pech.
Da gab es offenbar
nicht. Ich glaube, das nächste Mal schaue ich einfach, wer die anderen Gläubiger sind, und dann weiß ich einfach, ob sie gerettet werden.
Richtig.
Dann wäre ich mitgerettet, alles ist cool.
Da reichen einfach irgendwann große Banken und mal schon on the safe side, ja.
Habe ich nicht gemacht, aber mein Fehler.
Auch sein, was das ist auch so ein Punkt, der ein bisschen Figurenzeichnung von eurem Podcast ist, ihr seid halt zwei. Und dieses selbstreflektierende, sich zum Teil auch selbst aufs Korn nehmen, Herr Kledorfer zum Beispiel, du machst das oft, Robert, ja. Das taugt mir sehr. Und ich glaube, das ist auch Literacy pur.
Ja,
wir
es
brauchen
ist
nicht diese Super-Experten, die immer richtig liegen, und nein, das brauchen wir nicht.
Ach, da gibt es ja so viele in den ganzen E-Mails, die man da reinbekommt, jede Woche.
Habt ihr eigentlich hohe Interaktion über die
Reichweite? Also Postkarten sind es zu wenige. Postkarten sind zu wenig, wichtig.
Was mich wirklich überrascht hat, dass Instagram so...
Also der Robert hat ja nach einer Vorlaufzeit von 18 Monaten unseren Instagram-Account ins Laufen gebracht.
Das habe ich schon mitverfolgt.
Ein bisschen überzogen.
Ja. Aber dafür ist das sehr schön geworden, glaube ich.
Ja, ist sehr schön geworden. Ich wurde nur darauf hingewiesen von unserer Social-Media-Abteilung, dass wir das trotzdem bildmäßig überarbeiten sollten.
Also nicht mit dir, ne?
Das ist aber sehr freche.
Nein, mit mir, ich funktioniere überhaupt.
Und auch, dass die Links in den Instagram-Posts nicht funktionieren. Das muss man irgendwie anders machen. Aber ich bin, wie gesagt, so ein Social-Nerd-Depp, dass ich das natürlich zwar schon registriert habe, aber das muss man jedenfalls anders machen. Ich werde mich in deiner Abwesenheit auch um dieses Anliegen kümmern, damit wir das noch mehr perfektionieren.
Ich werde am Strand liegen in Cancun und werde es kontrollieren.
Und du kommst als Nummer 1 der Charts zurück. Ne? Das machen die Instagirls.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Hast du eigentlich auch Investmentfonds, diese klassischen?
Ja, Paragraph 14.
Ja.
Als Unternehmer kaufe ich diese steuerliche
vielleicht
Möglichkeit.
Vielleicht kurz, was ist Paragraph 14? Vielleicht kurz.
Ja, das ist, du hast als selbstständiger Unternehmer Gewinnfreibetrag, also quasi das Substitut zu Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld. Kannst du dann nach Steuerberaterempfehlung gemäß deiner Situation in der Firma dann halt noch Wertpapiere kaufen, die mindestens 4 Jahre Laufzeit haben. Das gibt's auch ein paar Fonds mit längerer Laufzeit, Anleihen mit Restlaufzeit. Und damit kannst du als Selbstständiger ein bisschen das Substitut für Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld auch reinholen.
Das klingt nicht so schlecht.
Ne? Mit Steuervorteil bei der Abschichtung.
Und welche hast du da so?
Zum Teil... da gibt es auch ganz normale Fonds, die halt die Laufzeit einhalten. Mhm. Schlag mich tot, weil es mir nicht so wichtig ist, aber ich habe
es gibt ja auch klassische Laufzeitfonds.
Ja, genau. Ne? Und da ist dann immer die Möglichkeit, nimmst du es konservativ, die Kohle, um die es da geht. Ich möchte jetzt nur überheblich sein, aber es ist etwas, wo man sagt, wenn es schon einen kleinen Steuervorteil gibt, dann nehme ich den
viele
natürlich
gibt's
mit.
Viele gibt es ja nicht mehr, ne?
Viele gibt es nicht mehr. Und so fett ist mein Gewinn als Unternehmer auch nicht, dass das die fette Kohle wäre. Ich habe einen gemischten Fonds immer wieder gekauft, der dafür zugelassen war.
Ja, perfekt.
Von einer großen österreichischen KG.
Okay,
ja.
Klingt gut.
Jetzt haben wir vorher schon über unsere großen Flops gesprochen, also griechische Anleihen, Alpine natürlich, müssen wir wieder erwähnen, wo wir unser Lehrgeld, das ist ganz sicher, nehmen wir uns einfach eine Anleihe rein ins Portfolio, das war sicheres. Wie war es bei dir bei Alpine, war es auch dabei?
Nein, ich habe eine Anekdote zur Alpine. Ich darf immer wieder in der Vienna Business School unterrichten und das ist so quasi die Freistunde für die Jugendlichen dann.
Okay.
Und damals, als die Alpine so hot war, habe ich so erzählt, ja, und, hey, gibt es da Werte in Österreich? Ich habe gesagt, zum Beispiel die Fürstalpine, nein, die ist pleite.
Alpine.
Fürstalpine hat auch nicht alles richtig gemacht in den vergangenen Jahren, natürlich da mit Bilanzen und so weiter. Aber das war die Anekdote und so weiter. Und da habe ich auch immer wieder gemerkt, in der Schule, da gibt es ein paar ganz besonders kluge Kerlchen, die da sehr männlich dominiert werden, im Schulunterricht noch, unglaublich gut vorbereitet sind über YouTube-Tutorials und da ihre Klassenkolleginnen mega beeindrucken, indem sie mich an die Wand spielen mit Fragen, die ich ja vorher nicht weiß.
Ne? Ja, natürlich. Ja. Ja, die Jugend.
Was gibt's da für Frage? Aber jetzt haben wir über die Flops gesprochen. Was waren die Tops? Was ist dein Single Best Investment Ever? Sowohl vom Robert, wollte es machen, mal interessieren. Kannst du nachdenken?
Bitte. Du, ich kann, das kann ich ganz genau sagen. Also, das ist jetzt ungefähr, oder ich glaube, ich kann noch Kopf rechnen. Wir gehen zurück in die 80er Jahre des alten Jahrtausends, ja. Und vor circa 40 Jahren, also, ja, 35, 36 Jahren gab es die Optionsscheinwelle an der Wiener Börse und die waren zum Teil falsch bewertet. Das heißt, du konntest einen Optionsschein mit negativer Prämie kaufen, eine Call-Option und dann konntest dann Fonds kaufen. Sparkassen-Opti 8692 auf den Vienna Invest hat 2% negative Prämie gehabt und ich habe den, glaube ich, über Jahre täglich gekauft und wieder arbitriert. Du hast nur das Risiko gehabt, dass der Vienna Invest, das ist ein Urgestein in den österreichischen Aktienfonds gewesen. Und das, du hast die Vorbörse schon gesehen, zum Mittag hast du den Kurs vom nächsten Tag gehabt. Also du hast in Wahrheit kein Risiko. Das ist mein mit Abstand größter Gewinn, den ich jemals gemacht habe in der Zeitreihe, in dem ich ihn täglich
arbeitet habe. Und wann ist das Spiel abgedreht worden? Ich meine, das ist ja schön, wenn das so geht.
Bis keine Stücke mehr gegeben hat. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum er das zulässt. Ja, ja es also, das war einfach so.
Und ansonsten, du hast das natürlich auch nicht hinterfragt groß, ja, beim Emittenten.
Genau. Und ansonsten muss ich die Figurenzeichnung von mir auch noch ein bisschen anders gestalten, sagen wir mal so. Ich habe keine großen Gewinne, weil ich in Gewinne gerne abschichte. Mhm. Ja, also wenn ich da irgendwo mal 20, 30 schon habe im Prozent, dann gehe ich mal mit 5% raus und so weiter und so fort.
Ja, na, Robert?
Da lässt man aber auch viel liegen.
Ja. Das weiß man immer erst nachher.
Genau. Ja. Und ich oder möchte jetzt empirisch nicht so genau in meinem Portfolio, wenn man, du kennst ja die Geschichte, wenn einer verzehnfacht, kannst du schon neunmal Totalverlust haben, so Private Equity mäßig. Und da habe ich etliche Aktien, die bis vor wenigen Tagen nochmal Magnificent, die Nvidia natürlich, die habe ich viel zu blöd verkauft rückwirkend, aber ich stehe zu meinem Style und das passiert dann halt auch im negativen Sinne, dass die ganz fetten Gewinne nicht passieren.
Ja, das darf man ja auch nie sagen. Also wenn man so an die Sache rangeht, dass man sagt, da hätte ich noch mehr gewonnen und dann unglücklich ist, dann sollte man gar nicht zum Anlegen anfangen. Weil
ja, wenn man gleichzeitig schon die Verluste aussieht. Ne?
Ja, aber es reicht schon das, was man wirklich erlebt, wenn man sich noch überlegt, was man hätte erleben können, dann wird es immer
ganz schwer. Richtig, so geht es gar nicht. Also besser den Spatz in der Hand als die Taube am Dach sozusagen.
Genau, so ungefähr. Und ich gehe das Ganze schon mit sehr, sehr vielen Aktien. Ich glaube, das deckt sich auch bei dir irgendwie, wie ich es rausgehört habe, Robert, ich schaue es dich an. Viel zu viele Einzelpositionen. Aber dadurch hast du halt auch die Risikostreuung.
Und ja, sicher auch zu viel Einzel. Und bei Warta habe ich den Fehler gemacht, auch zu glauben, dass das ewig so weitergeht und wo es dann letztendlich gelandet ist. Wissen wir jetzt.
Bei Warta darf man kein Warta sein mit Wiener.
Ja, das, da hätte
die Leiden des jungen Wartas.
Ja, genau. Da hätte ich viel früher auch einen Teil des Gewinns mir holen sollen, ja, definitiv.
Ja. Was war dein größter Gewinn, Robert? Also so Einzelaktie?
Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, Daimler ist sehr gut im Kurs. Und sonst bei Einzelaktien ist es mehr oder weniger jetzt nicht die wahnsinnig großen Heuler, muss ich sagen, weil ich eben gerade, was die USA betrifft, relativ zurückhaltend war bei Einzelaktien.
Ja. Ich bin ja leider jemand, der viel zu viele Einzelaktien kauft. Und sitze dann am Abend vom Fernseher mit meinem Dardot-Portfolio, das ist jetzt keine Werbung.
Bei mir auch nicht, aber ich sitze auch vor meinem Dardot-Portfolio.
Ja, aber ich habe auch schon oft genug kritisch in diesem Podcast über Dardot und gewisse Probleme, die ich mit ihr hatte, gesprochen. Und denke mir dann immer, Alter, warum tust du das an? Also es ist wirklich, du hast dann manchmal wirklich ein paar Aktien, wo du weißt, du warst schon einmal deutlich im Grünen und dann bist du wieder unten, weil du einfach nicht mehr die mentale Bereitschaft hast, dich mit jeder Aktie auseinanderzusetzen. Ab dem Moment, finde ich, hat man zu viel. Ja, bei mir war das letztens bei Novo Nordisk. Die waren ja wirklich schön im Plus, jetzt sind sie wieder leicht im Minus, gemäß dem Kurs, wo ich eingestiegen bin. Und ich denke mir wirklich, ich müsste mal hergehen und mich von meinen, ich glaube mittlerweile sind es, glaube ich, ungefähr 60 Werte, zurückstutzen auf vielleicht 25 und die dann ernsthaft betrachten. Und dann, das nehme ich mir immer vor, Und dann sehe ich irgendwas, eine Empfehlung von irgendwas und denke mir, so, Big Bear AI, das kaufe ich mir jetzt. War übrigens super, das ist toll gelaufen, ja. Aber das löst ja mein Problem nicht, ne?
Du hast wieder noch mehr. Dafür jede Woche hier was frisch zum Erzählen.
Ja, also, ne? aus Sicht des Podcasts ist es natürlich super, ja. Aber mein größter Erfolg, meine Aktie, die heißt Arista Networks und die hat mittlerweile plus 820% im Portfolio.
Chapeau.
Ja, aber Chapeau. Ich meine, ich weiß bis heute nicht genau, was die tun, aber irgendwie rennt's gut, wahrscheinlich. Nein, ich weiß schon, die machen Netzwerkequipment und so weiter. Aber es war auch so eine Sache, wo du am Anfang halt, Ich habe am Anfang immer so um 3.000-4.000 Euro Aktien gekauft und die ist halt massiv raufgegangen, aber viele andere aus der damaligen Zeit sind doch nicht mehr unter uns. Also das muss man auch sagen. Also.
Definitiv, das gehört da. Ich glaube, du hast was Wichtiges angesprochen, Rüdiger. Es macht ja auch Spaß.
Ja.
Es ist ein Hobby für dich, glaube ich auch. Ne?
Ja, es macht schon Spaß.
Der Kollege Kledorfer ist ja quasi Wirtschaftsjournalist. Ja?
Quasi.
Quasi, ne?
Hey.
Rivian. Nein, du hast recht, aber trotzdem schaffe ich es noch immer nicht, eine Resilienz gegenüber Verlusten zu entwickeln. Also ich fühle mich wirklich schlecht, wenn es an der Börse runtergeht. Also so was war das für ein Panikjahr 2022? 2022. Ist es mir irgendwie nicht so leicht gefallen, auf ein Portfolio zu schauen, wie 2024. Was jetzt aber schlecht ist, wenn man sollte gerade in schlechten Zeiten sein Geld aktiver managen als in guten. Aber irgendwie hat man dann dieses, ja, lass uns einfach mal liegen, ja. Und ich finde das schlecht. Da habe ich mich fast schon so wie der Robert gefühlt. Das macht mir Sorgen gemacht, ja.
Ja, ich halte mich nur an den Hinweis an den Bekannten hineinlegen und nicht mehr ansehen, ne?
Woher kommt das?
Ja. Behavioral Finance ist natürlich eine Orgel-Geschichte, da könnte man stundenlang darüber reden.
Ja,
ich freue mich ja so, Pandi 2020 war ja im Tipp viel schlimmer eigentlich, Corona schnell als 22.
Aber da habe ich gekauft, wenn verrückt hat, das war so geil.
Wie tief hast du da schon investiert vorher?
Nein, ich war vorher tief investiert und da war ich noch mit der ersten Bank. So, und dann wollte ich verkaufen. Nein, jetzt kommt's, ja. Okay, ja. Dann habe ich jeden Tag eingeschaut, minus 5, minus 4, minus 6 im Gesamtportfolio. Dann ging's da irgendwie so nach einer Woche, sagen wir jetzt schon minus, weiß ich nicht, 20, 30. Und mein Bankbetreuer war irgendwie nicht erreichbar für Operationen wie verkauft. Dann habe ich das irgendwie alles selber irgendwie verkauft und bin dann damals eben gewechselt zu Dadot. Und zwar nicht, weil ich das so super fand, sondern weil bei Flattex das IT-System, das Identsystem nicht funktioniert hat, weil es heillos überlastet war, weil jeder sowas machen wollte in Zeiten von Corona. Und bin nachher eigentlich eingestiegen und habe mir so gut wie alles gekauft, was es gibt, weil es wurscht war. Und ist doch alles wieder raufgegangen. Ja, also das war wirklich gut. Also für mich war das Jahr 2020 anlagemäßig super und 21 auch. 22 war die Pest. 23 war so mezzo und 24 war nicht super. Ja,
ja, siehst du, und ich habe 2020 einfach ausgesessen, bin drin geblieben und bin auch dort.
Ja, aber ich denke mir dann schon irgendwie, wenn du die Aktie, also manchmal nehme ich schon meine Aktie, wenn ich sie jetzt verkaufe und ich kriege sie nachher um 10% billiger wieder, freue ich mich auch, ja.
Ja, das muss und
es gibt Aktien, die so sind. Ich meine Upstart, ja, eine Aktie, die wirklich einen Zickzackkurs hinlegt, wo ich dann wirklich immer gewusst habe, okay, wenn sie unter 20 ist, kaufe ich, wenn sie über 40 ist, verkaufe ich sie wieder. Das spielst du halt ein paar Mal.
Ja. Das war ja damals im März 2020 fast eine weltweite Kurshalbierung von den Indizes her. Und wenn es da zum falschen Zeitpunkt rausgegangen und 10% später wieder rein ist, nicht gespielt hat, soll es das nie wieder aufhalten.
Ja, klar.
Ich sehe es eher so, wie es der Robert auch gesagt hat jetzt, in der Vergangenheit nie gelungen, aus einer großen Krise Bonuserträge zu erzielen. Ich habe aber auch keine schweren Fehler gemacht, aber gelitten dabei, durchzusetzen. Aber ich habe nicht die Cojones gehabt, da jetzt, wo ich eh schon so weit hinten war und schlecht geschlafen habe, dann auch noch aufzustocken, obwohl es fachlich richtig gewesen wäre.
Aber ich habe mir 2020 einfach gedacht, okay, das ist das Virus, das ist schlimm, das mögen wir alle nicht, das ändert manche Branchen, aber wenn das weg ist und besiegt ist, das wird besiegt, wenn nicht, dann ist mir mein Geld auch schon wurscht, ja.
Der Pain Trade,
so, dann sagt, ist mir, ne? Das ist mir auch schon egal, ja. So, dann wird's wieder raufgehen, ja. Und wenn ich damals Ryanair gekauft habe, war mir irgendwie klar, die werden wieder mal fliegen und wenn wer Kostenführer ist, ist die Ryanair. Da fiel's mir leichter. Was mir schwer gefallen ist, ist genau bei diesen eher langen, leicht schwankenden Abwärtsbewegungen, wie wir es eben 2022 gehabt haben, wo du nicht so ein klares Muster gesehen hast.
Ja, das war ein bisschen unklar. Aber 2009, hätte doch auch im März doch keiner geglaubt, dass es jetzt wirklich der Tiefpunkt ist. Und dann ging es plötzlich extrem nach oben in der Finanzkrise, erinnert euch. Und da haben wirklich nur die Mutigen das Zeug dazu gehabt, da reinzugehen. Und Ja, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt damals.
Ja, das war damals eine fürchterliche Zeit. Damals war ich noch stark an der Terminbörse tätig und da haben wir den ATX Future 200 Punkte unter dem ATX gehabt, weil die ganzen Zukunftsvorsorgeprodukte für immer ausgestoppt worden sind.
Ach Gott, das war diese Geschichte,
genau,
ja.
Mit ihrem Sicherheitspolster drinnen und seitdem ist man zum blödesten Zeitpunkt natürlich rausgegangen. Der Markt hat sich davon nie wieder erholt und auch die Umsätze, die wir damals hatten in den Nullerjahren, wir haben jetzt circa 4 bis 5 Milliarden Euro in Equity Vienna Aktien und damals waren es 12, 13 im Monat, bis hin zu 20 manchmal. Ja, diese Zeiten sind für immer vorbei und seitdem fehlt irgendwie ein Player an der Wiener Börse. Das ist der institutionelle Investor, der Pensionsfonds, die Kassen und so weiter, die machen gar nichts, obwohl sie dürften. Ich habe auch den Thomas Steiner von der Nationalbank zu Gast gehabt und da haben wir einen launigen Podcast gehabt, was er so alles kauft. Dann wollte ich ihm mein Keyboard verkaufen, weil er Musikinstrumente kauft. wollte er dann nicht kaufen. Und dann habe ich gesagt, darfst du eigentlich österreichische Aktien kaufen? Dann hat er gesagt, ja, er dürft schon, aber er kauft es nicht. Warum nicht? Na, hat er sich nicht so angeschaut. Also das ist irgendwie diese Ablehnung auch, die es, glaube ich, sonst in keinem Land gibt.
Ja, ist die allgemeine Stimmung. Aber ich bin schon
fast politisch.
Ja, ja das stimmt vielleicht, aber auf der anderen Seite denke ich mir immer, du hast in den USA halt eine riesige Industrie, die sich an Kleinanleger wendet. Also egal, ob es jetzt kommerzielle Services sind, wo man halt ein bisschen was zahlt, oder ob es einfach öffentliche Informationen sind. Und für mich ist die Börse in den USA, abgesehen von deinem Podcast natürlich, besser dokumentiert als die Börse in Wien. Ja? Ich tue mich viel leichter, auf CNBC irgendwas durchzulesen, das mag jetzt gut oder schlecht sein, aber Information ist einfach besser verfügbar als in vielen europäischen Märkten.
Ja, auch die Coverage, ne, von den einzelnen Titeln.
Das ist einfach... Definitiv, ja. Und die Auswahl natürlich.
Ja, die Auswahl ist immens.
Ne? In Österreich, wenn du sagst, ich mag keine Finanzwerte, bist du eh schon raus, ne? Bleibt ja nichts mehr über.
Faktor, ja. Ja.
Also es ist sicherlich, ich sage es auch ganz, ganz offen, es ist ganz pragmatisch mein Zugang zur Wiener Börse. Das ist mein Geschäft. Ich verdiene Geld mit den Podcasts, mit den Services rund um die Börse Wien. Dazu stehe ich quasi irgendwo. Ich habe das Wirtschaftsblatt immer gerne begleitet. Das gibt es halt nicht mehr. Und das hat halt ein Feld hinterlassen, dass dieser Pure Play Österreich nicht mehr angeboten wird im Tagesgeschäft. Es gibt verdammt viele Podcasts, aber eben monoton, thematisch oder Bildung. Aber kein Mensch sagt mir, wie das Fußballmatch ausgegangen ist jetzt auf Börse.
Ja, ja.
Ihr macht's das.
Aber weil du über Bildung gesprochen hast, wie siehst du eigentlich den Zustand von Finanzbildung in Österreich?
Ich glaube, wir tun da zu viel herumtheoretisieren und ich zitiere auch den Christoph Bosch, und den schon irgendwann einmal reicht jetzt mal mit all den Maßnahmen. Ich glaube, sämtliche Banken, die Wiener Börse selbst, die ganzen Wifi-Kurse, die es da haben, die Tutorials, die du im Internet findest, das geht schon, wenn man will, und die Leute, die wollen, die holen sich die Information schon. Und ich denke, es wäre mal Zeit, dass man diese erste Ableitung schafft, nicht wir tun eh Finanzbildung und sind brav, sondern wir schauen einmal, dass mehr investiert wird, auch so mit so kleinen Stellschrauben, wie vielleicht eine steuerliche Eskalation zu verhindern oder sonst, aber nicht politisch werden. Also ich glaube, Finanzbildung ist besser, als wir glauben. Es gibt die Lost Generation irgendwie, die heute, und ich sehe das auch immer meine Podcast-Gäste, die heute so um die 30 oder jünger, die kennen sich schon wieder total gut aus. Und Selbstentscheider, die informieren sich, in der Pandemie hat man das Geld sonst nicht irgendwie am Schädel hauen können. Und auch die Krypto-Leute sind super, die würden nie zu einem Anlegerschützer rennen, der war gemein oder so, sondern die haben einfach, okay, win or loss. Aber die Elterngeneration von denen, die heute, sage ich jetzt mal, 45, 50, die sind lost, weil die sind in einer wirtschaftsfeindlichen Zeit auf.
Ja, nein, aber ich glaube aber, da ist sehr viel auch Krypto daran beteiligt, dass es bei den Jüngeren so einen Boost gegeben hat. Krypto ist so eine Einstiegsdroge, um das mal unter Anführungszeichen zu sagen, für Finanzmarkt, für Finanzinvestitionen auf den großen Märkten.
Ja, absolut. Ja,
ich finde es schade, dass viele Leute diese Demokratisierung des Kapitalmarkts, den es durch Direct Broker gibt, einfach viel zu wenig nutzen, dass es vielleicht auch immer so im Buch mit 7 Siegeln ist, obwohl es das ja eigentlich gar nicht mal ist, und man ja heute, und das ist ja das Schöne, auch mit relativ geringen Summen agieren kann, weil die Gebühren dich nicht mehr töten. Das war früher ein bisschen anders mit dem Inflate Rate, Portfolio Gebühren und so weiter.
Jetzt auch noch so, also wenn ich will ja die Bank meines Vertrauens jetzt nicht beim Namen nennen, aber wenn man da irgendwie eine Einzelaktie kauft, im Ausland.
Na gut. Ist es die Bank, deren App auf einem männlichen Vornamen lautet?
Ja.
Ach so, dann hätten wir das geklärt.
Deswegen bin ich ja eigentlich auch bei allen Neukäufen jetzt auch zu einem Direct Broker gewechselt.
Wir hatten früher immer Roundturn 2,5%, das Roundturn Kaufverkaufsspesen zusammengerechnet, also 1,25 war jahrelang Usus und der war zum Teil auch unverhandelbar bei den Banken für Kunden bis 10.000 Euro pro Ticket. Ja. Mhm. Und jetzt ist es ja absolut günstig und die Broker verdienen trotzdem Geld, ja, weil es halt wieder Zinsen gibt.
Ja, und nicht zu knapp.
Und die Zinsen sind halt quasi der Booster für die Broker und es sei ihnen vergönnt.
Inwieweit siehst du das Problem, das jetzt dieses Jahr schon öfters publiziert wurde, dass ETFs auf sehr, sehr populäre Dinge wie MSCI World, um es zu nennen, so eine Art Self-Fulfilling Prophecy sind? Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die kaufen das einfach, es geht rauf. Wenn sie mehr kaufen und das Angebot bleibt gleich, geht's rauf. Glaubst du, dass das längerfristig oder kurzfristig so ein Problem werden kann?
Es ist sicherlich schon eine Bubble geworden. Und in einer Phase, wo man jede Gegenbewegung nach unten, weil ETF gehört irgendwie der Sparplan dazu, wiederum pyramidieren kann, unten billig einkaufen und so weiter, ist natürlich wirklich Self-Fulfilling. Und wenn etwas immer funktioniert, dann ist da irgendwie auch der Proof-Stempel drauf, dass das auch weiterhin so sein könnte. Wenn man mal in so japanische Verhältnisse kommt, dass ein Markt auch mal 30 Jahre nach unten gehen kann, dann wird diese Bubble auch platzen. Und wenn da dann die Mittel abfließen, kann es böse ausgehen. Also mir gefällt das Ganze nicht. Also ich habe es zuerst erwähnt bei den Nebenwerten in Österreich, wo wir gesprochen haben. Wenn du indexfern bist, also in Österreich nicht mal im ATX und als großes Unternehmen in den großen Indizes nicht drinnen, dann fehlt dir dieses Geld. Man hat es ja auch allein gesehen bei dem Aufholprozess der nachhaltigen Investmentmöglichkeiten. Die ist dann übertrieben worden und damit waren alle ESG-Assets viel zu teuer. Gegenbewegung ja. Ist auf dem Fuß gefolgt.
Mhm. Auch darüber haben wir eh gesprochen vor ein paar Wochen.
So ist es. Ich habe mir ja eine blutige Nase geholt, das schon öfters, aber eine wirklich schöne blutige Nase in, ja, sprichwörtlich in China. Hast du mal in China investiert?
Selten. Bis nie. Ich habe immer wieder Investment Stories aufgenommen aus zum Beispiel eine Palfinger in China, die haben da Joint Venture gehabt ja. So und solche Sachen. Also ich habe es über die Unternehmen mitgenommen, als ich mehr China spielen wollte, aber AT&S und solche Sachen, aber nie in China direkt, da traue ich mich nicht so richtig drüber, so wie beim Stromanbieterwechsel, weil ich mich zu wenig auskenne.
Aber das ist, also da kann ich dir sagen, Stromanbieterwechsel, da bin ich auch nicht gut, aber ich habe eine Firma.
Besser als der Rüdiger, weil ich kann das auch ohne Firma einfach wechseln.
Ich mache das immer, ich sage es, ich schäme mich nicht, das zu sagen.
Einen Berater,
ja. Ich zahle 25 Euro im Jahr für Energy Hero. Okay. Und dafür suchen die mir einfach den billigsten Stromanbieter mit der Wechsel, mit dem besten Wechselbonus raus und nächstes Jahr das gleiche Spiel und das gleiche Spiel und das gleiche Spiel. Weil du lebst ja nur vom Wechselbonus und nicht vom billigen Stromtarif. Genau. Also du lebst ja nicht vom Wechselbonus. Der Robert macht das selber, weil er ist ein groß und erwachsen.
In dem Fall bin ich kein Aussitzer, sondern da bin ich wirklich ein Wechsler. Auch viel zu selten eigentlich, aber jetzt habe ich es geschafft, wirklich innerhalb eines oder am Ende des einen Jahres zu wechseln. Es geht ganz einfach über e-control.at. Wird einem sofort ausgespuckt, wer der beste und günstigste Anbieter ist.
Ich sehe, beim Robert gibt es zwei Arten von Geld. Es gibt das Geld, das du jeden Tag ausgibst, das tut dir wirklich weh.
Also das tut mir wirklich, da hast du völlig recht.
Da bist du jemand, der schaut echt drauf. Ja. Und die Aktien, das ist ja alles nur
das ist so, Papier. Das ist ungefähr so, wie wenn ich zu irgendeinem Supermarkt meines Vertrauens einkaufen gehe und meine Pickel vergessen habe.
Ja, du, da kenne ich aber viele, die so.
Das tut mir wirklich weh,
körperlich. Da ist er nicht alleine.
Ah, gut,
da
ist Österreich, was die Pickel betrifft.
Das ist aber da gibt es ja auch einen anderen Podcast vom Rüdiger mit seinem lieben Kollegen Ottavio Nuccio.
Nuccio, genau. Nuccio, ja. Das Kleingedruckte, da geht es genau um
solche Sachen.
Um wie wir Clever Spaghetti noch billiger kriegen können oder ähnliches.
Genau.
Was gar nicht so leicht ist übrigens. Ja, jetzt haben wir schon recht viel. Jetzt überlege ich noch, eines muss ich an der Stelle sagen natürlich, wir haben jetzt viel über Gewinne und Verluste gesprochen, also brauchen wir unseren Disclaimer, weil auch in dieser Richtig, Folge brauchen wir den. Wenn wir hier über Aktien, Anleihen oder andere Produkte reden, über ETFs oder manchmal sogar vor vielen Jahren über NFTs, da kommen wir auch noch drauf vielleicht, dann ist das keine Kaufempfehlung, denn wir spekulieren mit unserem Geld und du mit deinem und bevor du dein sauer verdientes oder gut spekulierstest, wieder in den Markt wirfst und schaust, was passiert. Bitte hör nicht nur auf uns, hör nicht nur andere tolle Börsenpodcasts aus Österreich,
keinesfalls, ja.
Sondern lies. Und es gibt wirklich extrem viele Informationen, großteils sogar gratis, und schau sie dir einfach an.
Genau, wir sind ein unabhängiger Podcast, der im Gegensatz zu deinem, lieber Christian, kein Geld macht? Noch nicht?
Ja, wenn wir zu blöd sind, ist der Verkauf.
Ja, Geld macht. Es ist halt eine andere Form des Mediums und ich möchte eine Lanze für das Podcasten brechen, auch im Vergleich mit den Online-Angeboten, auch den Print-Angeboten.
Natürlich.
Und bei meinen Kunden hat es halt gesehen, okay, wir sind halt im Aktienmarkt, das ist ein schnelles Business. Und da ist der Podcast durchaus etwas, was man sich auch anbieten trauen kann. Gilt auch für euren Podcast natürlich, ja, ganz klar.
Eine Sache, die Robert und mich immer entzweit hat, war das Thema Gold. Mhm. Hast du jemals Gold angegriffen, besessen? Also angegriffen schon, vielleicht so im Sinne, aber ich meine so im Sinne von in den Tresor gelegt und gesagt, da ist mein Goldbahn?
Nein, aber ich habe Xetra Gold als Depotbeimischung immer dabei.
Okay, also das Papiergold.
Ja.
Okay.
Ja, das ist legitim.
Ja, ich habe ja gerade meine zwei Goldbahnen verkauft, um meine Eigentumswohnung zuzulegen. Also.
Ja, Betongold von Betongold halte ich auch viel.
Weiß ich nicht, ist das so?
Jetzt hat gar keiner gefragt, wie groß die Eigentumswohnung ist mit den zwei Goldbahnen.
Nein, die ist relativ klein und relativ günstig, weil jetzt im Moment konntest du noch recht günstig Eigentumswohnungen kaufen. Also ich habe eine 61 Quadratmeter Wohnung, die frei vermietbar ist, im 15. Bezirk, 8 Minuten zu Fuß vom Schloss Schönbrunn gekauft, um exklusive Nebenkosten 205.000. Mhm. So. Das geht sich mit zwei Goldbahn nicht aus, hat er gleich im Kopf nachgerechnet.
Ja, genau.
Ja, das Gold war leider nicht auf, nein. Aber ich konnte immerhin, ich glaube so 160.000 oder so waren das im Gold, den Rest habe ich halt so gehabt.
Zwei Bitcoin halt, ne?
Tja, die habe ich, das wäre nur eine Bitcoin, der Rest, nicht einmal, ja. Na, Bitcoin habe ich komplett verpennt und nicht gemacht. Da ist meine Schwägerin unglaublich gut. Also die ist seit Zeiten drinnen, wo man wirklich sagt, Respekt, ja. Mir ist das nach wie vor, und ich bin ja vielleicht zu kindisch, aber Leute setzen sich hin und sagen, etwas hat einen Wert, weil ein Computer lang dran gerechnet hat und das funktioniert. Und ich finde es eh geil und super, aber irgendwie. Ich kapiere es überhaupt nicht und dadurch tue ich mich sehr, sehr schwer, da zu investieren. Aber wahrscheinlich muss man sich mit einer technischen Analyse anschauen und dann wird alles gut, aber ich tue mich schwer damit.
Es ist auch nicht leicht. Irgendwie kann man es am ersten herleiten, einen Wert für die Kryptos über Inflationsschutz in hyperinflationären Ländern zu sehen.
Ja klar, aber...
Dass das schon, aber du, ich gebe dir vollkommen recht und selbst, ich war im Herbst bei einer Präsentation von einem neuen Coin, sie haben gesagt, sie wissen, es ist nichts wert, ja? Aber es funktioniert halt. Und auch das muss man halt in der Portfolio, haben die Emittenten selber gesagt, die Schürfer. Ja, also.
Okay.
Aber wenn es gekauft wird,
ehrlich,
der Herr Trump zum Beispiel, ne, mit seinen aktuellen Ideen, wird sich auch nicht beschweren können über einen Return, den er da in den vergangenen Wochen
gemacht
hat. Ja,
da ist ja der Rüdiger auch ein bisschen anderer Meinung als ich.
Na, er hat sicher verdient, der Trump
damit. Der Trump hat wahrscheinlich schon verdient,
aber
ja.
Ich rede jetzt von seiner Idee, Bitcoin als Staat auch zu veranlagen in kleinen Dosen.
Ja, die Frage ist, wie klein die Dosen sind. Also so wie der Bitcoin nach Trumps Wahl raufgegangen ist, glaube ich, waren es relativ große Dosen, die sich die Menschen da erwartet haben. Ich weiß nicht, ob Bitcoin als durchaus volatiles Teil, als Reserve einer Bank optimal ist. Ich glaube, als Spekulation für einen privaten Menschen braucht man nicht reden. Hat toll funktioniert im letzten Jahr, ist ja klar, ne? Aber ist es etwas, also ich kaufe jetzt, von jetzt um 104.000 oder was, das Zeug ein. Als Notenbank, wenn ich mal beginne zum Einkaufen, spricht sich das rum, das heißt, der Kurs geht noch weiter rauf. Das heißt, wenn ich wirklich viel aufbaue, wird es wirklich wahnsinnig teuer. Und wenn ich nicht mehr nachkaufe, sinkt die Nachfrage, dann müsste der Preis runtergehen. Also es scheint mir, das heißt bei Gold natürlich auch in gewisser Weise, ja. Aber nicht so stark. Ja.
Ich glaube, wir sind uns eh einig. Ich glaube, man darf sich über keine Leute lustig machen, die Rallye verpasst haben und bei 0 Euro bleiben aus guten Gründen die gesamte Finanzausbildung einfach mit sich bringt. Schaut da nicht, wenn es das 5% beigemischt hast. Irgendwie.
Ja, klar.
Das ist Typsache irgendwie. Und ich finde es einfach toll, wenn du gesagt hast, in der Familie oder so, wenn ich das richtig gehört habe, war irgendjemand, der hat ein gutes Gefühl rundherum. Ich freue mich für alle jungen Leute, die mehr verdienen als wir.
Genau.
Und das ist einfach eine Demokratisierung pur über die Kryptoszene und da kommen wirklich Selbstentscheider rein, die vielleicht auch mal auf andere Assetklassen umswitchen.
Ich denke mal doch immer, die Staaten werden sich das Wesen der Geldschöpfung nie aus der Hand nehmen lassen, weil das ist einfach ganz zentraler Bestandteil von Politik. Ich meine, da können wir zurückgehen bis ins Römische Reich und das war schon immer so, ja. Die Frage ist, wo ist es die Grenze von Bitcoin als Zahlungsmittel? Wie stark wird es dann wirklich mal implementiert werden? Als Wertspeicher und als Spekulationsobjekt? Ja, sind wir gut dabei. Aber ist es dann auch irgendwann einmal so, dass die Inflation des US-Dollars gemessen wird am Bitcoin? Das ja, könnte man jetzt ja machen, wenn man das tut, wäre die Inflation des US-Dollars relativ hart gewesen letztes Jahr. Tut man aber halt noch nicht, weil es in der realen Zahlung noch keine echte Rolle spielt. Im Unterschied zu, wo das in Ecuador, glaube ich, haben sie
zum
das
Beispiel,
gemacht.
Genau.
Oder das habe ich in Zimbabwe auch. Ne? Mhm.
Genau. Ja. Wurde jetzt aber abgedreht in Ecuador vom IWF, glaube ich. Der hat das beim nicht so gut gefunden.
Tja, muss eine eigene Coin rausgeben, du.
Ja. Äquator vielleicht, ne? dass die Erde auch mal mitspielt. Ja.
Das stimmt, ja.
Genau.
Ja, lieber Christian.
Männer, es hat mir riesig Spaß gemacht.
Hat mich gefreut oder hat uns gefreut, dass du hier zu Gast warst.
Es war mir eine Ehre.
War super, also mein transzendentaler Körper ist ja gerade in Mittelamerika, aber der hier Befindliche sagt, es hat ihm auch Spaß gemacht und ich freue mich sehr und schau wieder mal vorbei. Würde mich sehr freuen.
Und sehr gerne. Du hörst eh regelmäßig rein.
Ja, ich habe wirklich keine Folge versäumt und lass den Rüdiger jetzt ganz lieb grüßen in Mexiko oder irgendwo.
Ja, das ist, ja ich auch. Ja.
Na, das ist super. Da werde mir das anhören und wir am Strand liegen, wenn wir denken.
Ja, und über Insta musst du reinschauen.
Selbstverständlich. Wenn der Link funktioniert, gleich als erstes.
Genau.
In dem Sinne hören wir uns wahrscheinlich in ein paar Wochen wieder. Da sind wir alle vielleicht reicher.
Aber ziemlich sicher weiser.
Bei mir ist das nicht so klar.
Aber klar.
Hör auf. Tschüss.
Ja, danke Robert, danke Rüdiger für diese Einladung zu euch in ein wirklich leibendes Studio natürlich auch. Und ich glaube, man hat gehört, dass ich mich wohlgefühlt habe. Erinnert mich auch ein bisschen an die ersten Folgen der Wiener Börse Party, damals noch als Wiener Börse Plausch. Gemeinsam mit dem Josef Gladek, meinem Co. in der Firma, nur täglich hält mir das nicht durch natürlich. Ich werde eine alte Folge aber verlinken. Da waren wir beide gerade in irgendeinem der Lockdowns frisch geboostert und auch das ist irgendwie so eine Geschichte gewesen. Und finally muss ich den Risikohinweis nochmal bringen. Wie gesagt, Robert und Rüdiger haben mir Aktientipps rausgelockt und die Polytech ist seither, also seit Ende Jänner um 20% gestiegen jetzt bis Ende Februar. Die OMV um 8% und die Palfinger um 11%. Das kann und wird nicht immer so funktionieren. Deswegen Risikohinweis pur. So, das war jetzt das erste Geldgespräch presented by drei Banken, Generali Investment Gesellschaft und dies mit Rüdiger Landgraf und Robert Kledorfer als Crossover. Stay tuned und tschüss.